Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Die Kultur hängt von der Kochkunst ab. Oscar Wilde, der irische Schriftsteller und Verfasser unzähliger Bonmots, hatte zu praktisch jedem Thema unter dieser Sonne einen weisen Satz bereit, so auch diesen zum Kochen. Manches, was man ihm zuschreibt, hat er wohl nicht gesagt, aber wir wollen das jetzt mal so stehen lassen. Essen ist Kultur, Kochen ist Kultur und dazu gibt es Bücher, Kochbücher in allen Farben, Formen und mit den verschiedensten Inhalten. Das ist gerade jetzt zur Weihnachtszeit ein ziemlich wichtiges Thema. Und zu diesem Thema habe ich geladen Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Silvano Cerutti, Autor und Journalist, wohnhaft in Solothurn. Ich nehme jetzt mal an, Sie haben sich für dieses Thema gemeldet, dass Sie sich fürs Kochen interessieren und selbst gerne kochen. Kochen Sie nach Buch, Marcy Goldberg?
Nicht direkt. Also ich mache das oft so, dass ich in verschiedenen Kochbüchern nachschlage. Ich habe eine große Kochbuchsammlung und dann mache ich aus 3-4 verschiedenen Rezepten dann vielleicht auch so eine Strategie, die ich dann verfolge, weil ich oft nicht alle Zutaten habe. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die dann mit der Liste in den Supermarkt gehen und dann genau alles gemäß Ankündigung kochen. Aber ich lese sehr gern die Kochbücher im Vorfeld.
Silvano Cerutti?
Es gibt so 3 Strategien. Die eine ist, wenn es schnell gehen muss, dann mache ich etwas, was ich kann. Für das brauche ich kein Kochbuch. Dann gibt es die Strategie, heute bin ich größenwahnsinnig, dann koche ich frei nach Gutdünken, was dann unter Umständen auch ganz furchtbar schief gehen kann. Und dann gibt es noch, heute versuche ich was Neues und bin ganz diszipliniert und halte mich ans Rezept.
Und dann tatsächlich auch das Kochbuch.
Es gibt natürlich auch noch die Variante, wenn man wirklich keine Zeit hat zum Kochen, dass man irgendwie so ein Toastbrot oder sogar ein Müsli zur Nacht nimmt und dabei ein schönes Kochbuch mit super Fotos und tollen Gerichten sich anschaut.
Also mir
das
viele,
nennt man das, die sogenannte irgendwie Food Pornography, dass man Food einfach Porn. Sich das anschaut, was man selber in dem Moment nicht dabei hat.
Okay. Es gäbe noch eine fünfte Methode und die wäre, jemand mixt die Martinis und jemand anders ruft dem Pizzaservice an oder so. Aber lassen wir das mal. Was müssen denn Kochbücher enthalten? Was für Kochbücher mögen Sie?
Also es gibt die schönen Kochbücher mit den schönen Fotos, die dann einfach inspirierend wirken. Aber sehr oft sind das dann eher die aufwendigen Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt kochen wird. Und dann gibt es die Bücher, die ich sehr, sehr gern habe. Das sind auch so Ratgeber-Kochbücher, wo auch erklärt wird, irgendwie wie man Kaffee kocht und wie man richtig die Sachen schneidet und wie heißen die verschiedenen Teile von einer Kuh und so. Und also ich finde, wenn man beides zusammen hat, ist gut, weil gewisse Kochbücher sagen, man muss das und das machen, aber die erklären nicht, was das eigentlich heißt. Was heißt es sortieren? Was heißt das irgendwie so? Und es ist immer gut, wenn man noch diese Larousse-artigen Kochbücher hat, wo man nachschlagen kann. Und das Dritte sind dann so, ist Kochliteratur. Mhm. Zum Beispiel die Leute, die sehr gern Berichte darüber schreiben, wo sie waren, was sie gegessen haben, die Geschichte des Kochens. Zum Beispiel die Kolumnen von Peter Brunner früher. Die er jetzt in Buchform zusammengefasst hat, dass er immer zu jedem Thema ein bisschen ein Lebensmittel erklärt hat, eine Speise oder die Geschichte von einem berühmten Koch. Das ist auch noch eine Kategorie, die ich als so Food-Literatur irgendwie.
Brauchen Sie Bilder im Kochbuch, Silvano Cerutti?
Manchmal. Also wenn etwas ganz unbekannt ist, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, wie es dann zu Schluss aussehen soll, dann bin ich noch froh um Bilder.
Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe nämlich auch schon, also am Schluss werden wir dann auf unsere Lieblingsrezepte kommen, die wir schon nachgekocht haben. Und da war eines, das leider ohne Foto auskam. Und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie jetzt das aussehen soll. Aber trotzdem. Ja, was muss denn für Sie ein Kochbuch enthalten, damit es Sie interessiert?
Das Ähnliche wie für Marcy Goldberg. Mhm. Was ich auch noch mag, das sind die schlichten Rezeptsammlungen. Mhm. Also ich habe zu Hause auch noch so 1-2 Stück Betty Bossi. Und unter Umständen ist das ganz praktisch.
Betty Bossi ist ja eigentlich eine Lebenshilfe für Schweizerinnen und Schweizer, weil wenn man die aufschlägt und das nachguckt, was dort steht, dann kommt was dabei heraus.
Ja, also der Name ist mir inzwischen bekannt. Es gibt natürlich im englischsprachigen Raum gibt es auch ähnliche, also wirklich Mrs. Beaton, das war so eine Engländerin, die schon im 19. Jahrhundert irgendwie The Book of Household Management geschrieben hat. Und das haben Generationen von Ehefrauen dann immer so geschenkt bekommen. Wie kann ich überhaupt die Haushalt führen und meinen Mann pflegen und so. Also dass diese Tradition gibt es natürlich auf Englisch auch, einfach mit anderen Namen. Mhm. In Amerika ist der Name dann Fanny Farmer. Mhm. Das wäre eine, oder Julia Child, die sich für die französische Küche interessiert hat. Das sind eben so die großen Damen. Ich weiß nicht, ob es Betty Bossi wirklich gegeben hat, aber diese anderen hat es gegeben.
Kochenmitlinks.de, tvkochen.net, chefkoch.de, rezepte.li, waskochen.ch oder auch fooddownunder.com. Das sind alles Homepages und es gibt natürlich unzählige dazu, auf denen man jedes erdenkliche Rezept überhaupt abholen kann. Braucht man denn eigentlich heutzutage noch Kochbücher? Oder versperren die einfach den Platz in der Küche?
Also ich denke, mit dem Internet ist das oft ein bisschen abenteuerlich, weil die Rezepte, jeder kann Rezepte ins Netz stellen und Sachen behaupten und sehr oft stimmt es auch nicht. Oder man sieht in den Kommentaren drunter, dass die Leute sagen, das stimmt nicht, ich würde es überhaupt nicht so kochen. Das kann ein bisschen verwirrend sein. Von dem her hat man dann gern einfach das vertraute Kochbuch. Aber was jetzt mit dem Internet spannend geworden ist, ist, dass man auch Videos hat, wo wirklich gezeigt wird, wie man die Sachen macht. Und also ich habe früher oft versucht, in gewissen anderen Kulturen, zum Beispiel, wie kocht man mit einem Wok oder wie kocht man irgendwie so einen marokkanischen Eintopf. Und mit den Videos, das hilft wirklich, weil man sieht dann effektiv das technisch, wie das gemacht wird. Und das ist manchmal klarer, als wenn man es in einem Buch liest.
Ich bin schon froh, wenn ich meine Kochbücher habe. Und da weiß ich, die Rezepte habe ich schon probiert und sie funktionieren. Es ist immer das Schlimmste, wenn ich ein neues Kochbuch bekomme und ich versuche etwas und es funktioniert nicht, dann fliegt es raus. Und beim Internet, ich finde es manchmal ganz praktisch. Mhm. Wenn ich etwas habe oder wenn ich von etwas gehört habe und ich möchte das nachkochen und ich finde aber kein Rezept in meinen Büchern, aber dann mache ich immer so eine 3-4 Rezepte-Strategie. Also ich suche zusammen und versuche dann mit eigenem Wissen zu extrahieren, was könnte funktionieren und was nicht.
Mhm. Gibt es nicht ein bisschen Multikulti in der Küche?
Das haben wir sowieso. Nicht?
Das ist sehr gut möglich.
Etwas, ja, klar.
Das ist also in jeder guten Küche heutzutage werden Sachen vermischt. Die Lasagne alla Australiana zum Beispiel.
Nein, ich suche natürlich dann viermal das Rezept zu Rantensuppe. Und beim einen kommt Meerrettich rein und beim anderen muss unbedingt Wodka mit, weil der ohnehin immer nur mit Wodka kocht und so.
Und dann genau, und die einen sagen unbedingt Kartoffeln, die anderen auf keinen Fall. Und eben drum, das ist das Verwirrende dann, dass man am Schluss ein bisschen verunsichert aus der Internetsuche kommt. Aber ich habe nach wie vor sehr viel Respekt für Leute, die überhaupt ohne Rezeptbücher kochen. Also meine Großmutter war so eine, also meine Großmutter väterlicherseits war eine begnadete Köchin. Sie konnte kaum lesen und schreiben und sie konnte ohne Rezepte alles kochen und die kompliziertesten Küchen und so. Und meine Mutter, als sie dann in diese Familie eingeheiratet ist, hat versucht, von der Schwiegermutter herauszufinden, sie wollte das als Rezept haben. Und die Großmutter hat ihm, ja, ich weiß nicht, man schüttet einfach ein. So viel Mehl, bis es richtig aussieht.
Stichwort Betty Bossi war schon gegeben. Das gibt es, glaube ich, in jedem Land. Gibt es so eine Figur, die dann den Menschen beibringt, wie man kochen muss. Und da gibt es zum Beispiel in Italien gibt es da ein italienisches Standardwerk, das die Mütter ihren Töchtern jeweils mitgegeben haben in die Ehe. Und das heißt Cucchiaio d'Argento, gibt es neuerdings auch auf Deutsch, Silberlöffel. Und das war dann das. Und so hat man dann gekocht in ganz Italien. Und es gab auch genügend Auswahl. Aber heutzutage hat man das Gefühl, das sieht ein bisschen anders aus, wenn man irgendwie in den Buchladen geht. Dann gibt es das Kochbuch für Pizza, Fisch, Herbstküche, Agar Agar, Madagaskar, USA, Armenisch, Chinesisch, Italien, Frankreich, natürlich, das gehört immer dazu. Dann Thailand, Wurstküche, Aphrodisiakum, Schlank im Schlaf, Diätkochen, das Mafia-Kochbuch. Kurz zusammengefasst, gibt es eigentlich zu viele Kochbücher?
Nein, es kann nie zu viele Kochbücher geben. Aber ob man dann alle braucht, ist dann die Frage. Man kann sich auf gewisse Sachen spezialisieren.
Ja doch, natürlich gibt es viel zu viele Kochbücher, aber es gibt von allem zu viel. Es gibt zu viele Autos, es gibt zu viel Arbeitslosigkeit, es gibt zu viel Verwirrung. Immer, logisch. Also was will man dagegen tun?
Ja, man muss sich ganz streng an eine Auswahl machen. Und da wird einem ja neuerdings geholfen, indem die Verlage irgendwie Stars als Kochs anheuern. Und das ist doch ein interessantes Phänomen. Ich meine jetzt nicht mal nur die Kochstars, auf die kommen wir sicher noch zu sprechen, auf die Jamie Olivers dieser Welt, sondern die anderen. Und da gibt es eine schöne Liste. Ich habe mal, vielleicht haben Sie noch mehr gefunden, aber Gérard Depardieu, Alfred Biolek, Marianne Segebrecht, der Boxer George Foreman, früher mal Schwergewichtsweltmeister, der hat zwei Bücher zum Grillen hat er entworfen. Dann Andrea Camilleri, Krimiautor aus Sizilien, Alexandre Dumas, schon ein Zeitchen her, aber trotzdem, Wiglaf Droste. Was soll denn das bringen?
Ja, das ist manchmal einfach ein bisschen Marketing-Gag. Aber es gibt auch Leute, die eine Meinung haben oder etwas zu sagen haben und dann kann es lustig werden.
Ich denke auch, in erster Linie geht es um die Auflage. Hm. Also Andrea Camilleri, mit Verlaub, ist ganz sicher ein begnadeter Esser. Aber ob er auch ein begnadeter Koch ist, das weiß ich nicht.
Vielleicht sind es auch nur die Rezepte, die sein Kommissar immer wieder, der wird ja dauernd verköstigt, auf jeden zweiten oder dritten Seite ist er am Essen.
Das gehört ohnehin zu den Krimis heutzutage. Die sind ja alle am Schlemmen in einer Liga, die sich ein Normalsterblicher nicht leisten kann. Schon gar nicht von einem Detektivgehalt.
Interessant ist auch, dass das weitergeht. Also es sind nicht nur alle am Schlemmen, aber wenn man zum Beispiel schottische oder nordenglische Krimis liest, da wird dann darüber berichtet, was jetzt die Leute gerade sich wieder antun körperlich. Das ist manchmal nicht so wahnsinnig schön, aber es geht trotzdem um Esskultur und es wird dann beschrieben, was die da so zu sich nehmen. Ian Rankin ist ein Beispiel, der schottische Krimiautor. Da wird immer wieder beschrieben, was sein Kommissar da alles isst und man fragt sich auch, vielleicht doch lieber im Süden, also bei Andrea Camilleri.
Ja, aber ich denke, gut, wenn ein Hollywood-Schauspieler ein Kochbuch ausgibt, dann ist das nicht zwingend interessant. Aber wenn ein sehr guter Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, jemand, der gut erzählen kann und eine Meinung hat, wenn so ein Mensch auch sich dem Thema Kochen und Essen widmet, dann ist das auch sehr spannend. Weil eben, Sie haben das gerade am Anfang gesagt, Essen ist Kultur und Kochen und die tägliche Küchenarbeit kann man auch banalisieren und trivialisieren. Aber gleichzeitig ist das sehr spannend. Und ich denke, also aus der Englischsprache, Welt, Julian Barnes, der Schriftsteller, macht auch Kolumnen zum Thema Essen. Und es ist einfach ein Vergnügen, das zu lesen.
Wir sind, was wir essen.
Das auch. Aber wie wir mit dem Essen umgehen, wie wir mit dem Körper umgehen, also wie wir uns ernähren und wie die Zeit, die man dafür nimmt, das ist alles schon auch sozial.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser heutiges Thema ist das Kochbuch. Auch als kulturelle Äußerung. Zu Gast dazu sind Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada und wohnhaft in Zürich, und Silvano Cerutti, Autor und Journalist aus Solothurn. Wir haben es jetzt schon ein bisschen gesagt, es hat sich auch etwas verändert bei den Kochbüchern. Können wir da noch mal ein bisschen darauf zurückkommen? Und da geht es vor allem um eines, was sehr auffällig ist. Diese Personifizierung, diese Fernsehkochs, die da überall auftauchen. Jamie Oliver ist nur so ein Beispiel, wo man hinkommt. Wenn man eingeladen ist, der Jamie Oliver, der besetzt die Küchen. Ein Engländer erklärt uns, wie man italienisch kocht, wie man französisch kocht. Wie kommt Ihnen das vor, Marcy Goldberg?
Also ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von Jamie Oliver, aber ich merke, der Mann funktioniert. Ich kenne ganz viele Leute, die erst irgendwie das Selbstvertrauen bekommen haben, um in der Küche etwas auszuprobieren, weil sie ein Buch von Jamie Oliver gelesen haben oder eine Sendung gesehen. Also es scheint, also denen scheint es zu brauchen, irgendwie. Ich finde seine Art ein bisschen oberflächlich aber ich denke, er hat ganz vielen Leuten dabei geholfen und irgendwie zum Kochen gebracht, weil er gezeigt hat, dass es gar nicht so kompliziert sein muss, diese Hemmschwelle ein bisschen runterbringen. Und das ist offensichtlich, wird das gebraucht. Von dem her, warum nicht?
Ja, aber es gibt ja auch noch eine zweite Ebene. Und das ist das Image, das Rollenbild. Männer kochen heutzutage auch im Alltag. Das ist einigermaßen selbstverständlich geworden. Was noch nicht ganz selbstverständlich ist, ist, wie sie sich dabei fühlen sollen. Und wenn jetzt ein Jamie Oliver kommt, der so den typischen Lad, den Kumpel von nebenan verkörpert und das auch vorzelebriert in seinen Filmen, in seinen Videos, dann ist das mit ein Grund, weshalb die Hemmschwelle fällt, denke ich.
Das ist interessant, daran hatte ich nicht gedacht.
Aber eine Tatsache ist auch, wenn man ein Buch aufschlägt von Jamie Oliver, das ist alles wunderbar fotografiert, also da gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Und man hat mir gesagt, also Leute, die tatsächlich nach Jamie Oliver kochen, die sind auch richtig froh, weil am Schluss immer was rausguckt dabei. Also es ist dann tatsächlich auch gut, was man isst. Aber jedes zweite Bild handelt eigentlich von Jamie Oliver und nicht vom Essen. Stört Sie das nicht?
ich koche nicht nach Jamie Oliver, aber das ist für mich einmal ein weiteres Indiz darauf, dass es eben um das Rollenbild geht und weniger um die Rezepte. Die funktionieren, das ist gut.
Ja, ich denke, das ist ein Beweis genau für das, was Silvano Ceruti erklärt hat, dass das ist ein Rollenbild. Und vor allem, also daran hatte ich gar nicht gedacht, dass auch für die Typen, die wollen vielleicht nicht unbedingt Mrs. Beaton aus dem 19. Jahrhundert, sondern ein Typ von heute, der gut aussieht, aber nicht zu gut, dass man Angst davor haben müsste und so ein bisschen hemdärmelig. Und ja, das gehört sicher dazu, dieses Image.
Die Mrs. Beaton kam aber auch im Kochbuch dazumals nicht vor, muss man sagen. Betty Posse auch nicht, weil es die nämlich nicht gab. Trotzdem, da hat sich doch etwas verändert, auch an der Ästhetik des Kochbuchs. Man inszeniert ja auch die Speisen ganz anders als früher. Also erinnern wir uns mal zurück, das erste italienische Kochbuch, das ich zum Beispiel in den Fingern hielt, das war fotografiert, das sah tatsächlich schlimm aus. Also rein vom Bild her hätte man sich das nie im Leben getraut, das nachzukochen. Und zwar alles vor dem gleichen Hintergrund. Und zwar jede einzelne Speise mit einem Bild vor dem gleichen Hintergrund. Rot.
Ja, das war natürlich eine Zwischenphase vielleicht in der Geschichte des Kochbuchs, oder? Aber es gibt wenn man schaut, die ganz alten, die historischen Kochbücher, bevor es überhaupt die Fotografie gegeben hat, zum Beispiel diese berühmten irgendwie La Russe Gastronomique oder diese Kochbücher aus Frankreich, die von den damals berühmtesten Köchen geschrieben wurden und immer so mit Zeichnungen und mit Diagrammen, wie man irgendwie ein Huhn vierteilt und so Sachen. Also ich denke, das Visuelle, das war immer wichtig, um ein bisschen den Leuten zu zeigen, wie es geht und wie es am Schluss ungefähr aussehen sollte. Mhm. Und eben drum jetzt im Internet mit den Videos geht das noch einen Schritt weiter. Mhm. Ich denke, das Visuelle beim Kochen und bei Kochbüchern, das dürfte man nicht unterschätzen. Ja.
Ja, wir wollen jetzt mal den Jamie Oliver übrigens auch noch ganz kurz in Schutz nehmen. Er ist ja nicht der Einzige dort auf der Weltbahn. Es gibt ja x Leute, die berühmt sind an verschiedenen Orten.
Es gibt zum Beispiel so eine Landsmännin von Jamie Oliver, die Nigella Lawson, oder? Und sie hat auch diese Wirkung. Sie ist die Diva der Küche und ein Buch von ihr heißt auf Englisch How to be a Domestic Goddess, oder? Mhm. Die häusliche Göttin. Und sie ist so eine bisschen üppige Frau und hat sich auch immer fotografieren lassen. Ich meine, warum nicht irgendwie so im schwarzen Spitzendekolleté und noch mit dem frisch gebackenen Kuchen? Also diese Erotisierung auch des Kochbuchgeschäfts, das hat sich auch verstärkt in den letzten Jahren. Und das ist eine ganze Fantasie, die damit serviert wird.
Natürlich, es gibt ja auch Speisen, die offenbar erotisch stimulierend wirken sollen. Wir haben es von der Veränderung der Kochbücher über die Jahre hinweg gehabt. Gibt es auch inhaltlich Veränderungen? Gibt es irgendwelche Speisen, die verschwinden? Gibt es da traditionelle Küchen, die mehr ins Hintertreffen geraten? Heutzutage ist Multikulti angesagt in der Küche, das war auch schon anders.
Ja, ich denke schon. Also das eine ist, was mir aufgefallen ist, das politisch Unkorrekte fällt weg. Mhm. Oft. Also Meerdatteln, Haifischflossensuppe. Ich habe im Brockenhaus ein altes chinesisches Kochbuch gefunden. So aus den Anfängen, als man versucht hat, in Deutschland zu erklären, was chinesisches Kochen ist, da ist die Haifischflossensuppe noch mit drin. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Dann viele Innereien sind weggefallen, weil BSE, weil es die Leute abschreckt oder weil es sehr aufwendig ist zu kochen. Ich denke, auch viele Rezepte tendieren je länger, je mehr darauf hin. Das muss man innerhalb einer halben Stunde gemacht haben. Man hat keine Zeit mehr zum Kochen. Und was mir auch aufgefallen ist, es wird mit deutlich weniger Öl und Butter gekocht. Ich habe noch ein Buch aus den 70ern, italienische Küche. Die Mengen an Öl und Butter, die es dort braucht, man kann sich nicht vorstellen, dass sie etwas gebraten haben. Das, irgendwie ist das alles frittiert. Das hat sich sicher geändert.
War es auch so schön fotografiert?
Ja, es war auch eher von der grauslichen Sorte.
Haben Sie auch so Veränderungen bemerkt, Marcy Goppel?
Ja, ich denke eben diese Idee von Gesundheit, das ist jetzt sehr stark, dass man, wie kann man ohne den Unmengen an Butter und vielleicht auch die ethische, also ohne den Gänsestopfleber vielleicht, das wäre auch noch ein Thema, oder wie man mit den Tieren umgeht, gibt es mehr ein Bewusstsein dafür. Aber wie man ganz früher gekocht hat, ich war mal in Deutschland in einem Museum in einer Ausstellung über die mittelalterliche Küche. Und das sind zum Teil, also einerseits grusige Sachen, dass die damals zum Beispiel, es hat geheißen, ja, man muss die Hase 3 Tage, also schlachten, 3 Tage begraben, damit es ganz mürbe wird und erst dann kochen. Also das heißt, das Fleisch war schon verfault und das war für sie irgendwie eine gute Strategie. Und dann mit Unmengen von auch Essig und Zucker, irgendwie Zucker und Salz zusammengemischt, weil das hat auch konservierend gewirkt. Und die hatten damals keine Gewürze, weil die dann alles nachher durch die Kolonialisierung, also alles, was nachher aus Indien gekommen ist, die haben ganz anders gekocht und gegessen.
Das hat oder aber Eindruck gemacht, dieses Rezept.
Ja, also ich hab's, ja genau, das ist vor irgendwie mehr als 15 Jahren her und ich habe das noch, diese Beschreibung von der Hase, der so im Keller und wie man, also das, wie man hat früher in Europa, hat man ganz anders gegessen und also wenn man nur daran denkt, wie man hier gekocht hat, bevor es Tomaten gegeben hat, oder? Die Tomaten sind aus der neuen Welt gekommen. Mhm. Aus Amerika. Und zuerst hat man sie für giftig gehalten und wollte sie gar nicht essen. Und dass jetzt heutzutage die italienische Küche ist ohne Tomaten gar nicht irgendwie.
Gar nicht mehr denkbar. Ja, die Kartoffeln musste man ja auch einführen. Man musste ja ein Feld bewachen lassen von Soldaten des Königs, damit die Kartoffel etwas Exklusives bekommt und dann gestohlen wird von den Bauern, damit sie sich endlich verbreitet, weil die alle so Angst hatten vor der Kartoffel in Frankreich. Mhm. Oder die italienische Küche der Renaissance, wo immer und überall noch Zimt und Ingwer mit hineingegeben wurde, was heute auch so ein bisschen seltsam anmutet.
Mhm. Oder vielleicht würde man es heutzutage sogar probieren, möchte ich sagen.
Heute kommt das wieder, weil das dann ein bisschen so irgendwie marokkanisch angehaucht wäre oder persisch.
Oder marokkanisch.
Aber, ja, aber eben diese, die Gewürzmischungen in Europa, so im Mittelalter und so, das haben zum Teil, weil die mussten einfach arbeiten mit dem, was sie hatten. Und das sind zum Teil sehr komische Mischungen, also süß und sauer und gewisse Sachen gab es gar nicht.
Die kulturellen Veränderungen könnte man vielleicht sogar auch bei Betty Bossi nachgucken, über was da passiert ist über die Jahre hinweg mit diesen verschiedenen Bänden.
Unbedingt. Und es gibt ja auch eine relativ schnelle Abfolge von, ich sage jetzt mal, Statussymbol-Lebensmitteln. Mhm. Also in den 60ern waren das noch exotische Früchte, die durften auch aus der Dose kommen. Entsprechend zahlen dann eben auch die Fotos aus. Und heute ist es irgendwie der Zuchtlachs oder das Zuchtschrimp, das überall dabei sein muss, weil angeblich gesund und toll.
Aber proteinhaltig.
Aber es ist ja ein edles Lebensmittel. Mhm. Und es gibt auch viele Rezepte, die heute so pseudo-veredelt werden, indem man noch etwas beigibt, was teuer ist. Mhm. Also Trüffel oder so.
Mhm. Das ist so. Ich wollte nur noch etwas sagen von wegen den Kochbüchern und den vielen verschiedenen Kochbüchern zu jedem Thema. Sie haben vorhin gesagt, Innereien zum Beispiel verschwunden aus dem normalen Kochbuch. Es gibt natürlich auch ein Kochbuch, das diese Lücke sofort wieder füllt. Und das heißt das Kochbuch der verpönten Küche. In Klammer Aal, Froschschenkel, Leber, Niere, Herz, Hirn und Schnecken. Das ist dort der Inhalt. Also man kann sich dort auch erkundigen über das, was jetzt im normalen Kochbuch vielleicht irgendwie durch die Maschen fällt.
Ist sicher auch eine Marktnische.
Die Froschsuppe ist immer noch Bestandteil des Cucayo d'Argent. Also das findet man auch. Das ist noch so. Ja,
Eine Froschsuppe, von der habe ich noch nie gehört. Trotzdem, über ein Thema haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Wir haben es von üppigen Speisen gehabt, von ziemlich grauslichen, Marcy Goldberg. Es gibt aber auch Diätkochbücher.
Ja, das ist fast ein Widerspruch in sich auf eine Art, Kochbücher, wo es heißt, irgendwie, weil eigentlich, wenn man abnehmen will, muss man weniger essen. Und Kochbücher, die das Versprechen bringen, wenn man all diese Sachen isst, dann wird man irgendwie schlank, ohne sich Mühe zu geben. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber das scheint auch gut zu funktionieren. Und von diesen Kochbüchern gibt es ganz viele, jetzt gerade in letzter Zeit aus der USA, eine freche Reihe. Sie heißt The Skinny Bitch Cookbook. Und das ist jetzt so eine ganze Reihe geworden, weil das so populär geworden ist, oder? So die schlanke Zicke irgendwie. Und das ist auch, man sieht, dass das auch so mit Lifestyle und mit Humor dass man das gar nicht nur als Instrument zum Kochen braucht, sondern einfach zum Lesen, weil es auch Spaß macht. Und
das Kochbuch, also als kulturelles Buch, das man auch mitnimmt ins Schlafzimmer.
Ja, auch als Ausdruck der Sehnsucht. Wir sehen uns nach dem Mittelmeer, also kaufen wir Mittelmeerküche, Fischküche, was wir hier alles eigentlich nicht machen können. Asien, das Landleben, wir als Städter. Ne?
Mhm. Ach, das ist ganz klar, es erfüllt auch eine Sehnsucht, ist auch sonst wahnsinnig spannend. Man kann so irgendwie auf eine Art auch reisen in diese Gegenden. Das ist wirklich eine Sofareise, wenn man so will. Wir haben es jetzt vom Kochbuch als kulturelles Buch gehabt. Ganz zum Schluss, es weihnachtet sehr, vielleicht sollten wir doch nach diesen vielen Geschichten auch noch unsere Lieblingsrezepte aus dem Kochbuch noch schnell auftischen.
Mein Lieblingsrezept.
Gefunden in einem Kochbuch.
Mein Lieblingsrezept ist für den Honigkuchen meiner Großmutter. Und zwar aus der.
Das ist ein Geheimrezept aus der Familie.
Genau. Aber, das war so ein ungefähres Rezept, die meine Mutter lang, recherchiert hat und mühsam herausgefunden. Und ich habe selber ein bisschen adaptiert, damit es einigermaßen so rauskommt wie bei der Oma damals.
Ich habe ein Lieblingsrezept, das geht eigentlich nur um Kartoffeln. Kartoffeln im Ofen gebraten, haben so ein bisschen die Konsistenz von Pommes frites. Und je nach Würzmischung kann man sie dann als quasi Hauptbestandteil der Mahlzeit verwenden oder als Beilage zum Fleisch. Und das finde ich immer ganz praktisch, wenn es so multifunktional ist. Man kocht ja im Alltag, man hat keine Zeit.
Und ich verrate Ihnen zum Schluss noch, welches das Rezept war, bei dem ich gern eine Fotografie gehabt hätte dazu. Mhm. Es war das Dessert zur Verblüffung meiner Gäste. Es handelt sich um gebratene Auberginen in pikanter Schokoladensauce. Man hat es tatsächlich nachher nicht erkannt, was es sein könnte. Es hat die Gäste auch ein bisschen so zum Herumstochern mit der Gabel, ob sich das noch bewegt, geführt. Aber es war extrem fein. Wie schon erwähnt, es weihnachtet sehr. Wenn Sie also das Weihnachtsmenü noch nicht beisammen haben, gehen Sie in die Buchhandlung, schauen Sie sich die Kochbücher an. Das wäre jetzt der richtige Moment. Und zum Schluss nochmals Oscar Wilde in diesem Zusammenhang, ziemlich wichtig. I have the simplest taste. Ich habe den einfachsten Geschmack aller Geschmäcker. Mit dem Besten bin ich nämlich immer zufrieden. Das war der Kulturstammtisch zu Kochbüchern. Zu Gast waren Marcy Goldberg und Silvana Cerutti. Mein Name ist Erik Facon. Und als nächstes hier auf DRS4 News die Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.